Tech Till Mechtel, der Podcast von E-Tech. Ihr seid nicht falsch, ihr seid alle richtig. Das ist schon der richtige Podcast, ihr habt euch nicht verwählt. Zwar Folge 195 von, ich sage es jetzt nochmal, Tech Till Mechtel Podcast. Mit mir, Philipp Brüeg, mit dem schockierten Florian Bodoki.
Schockiert, amüsiert.
Er ist aber der Einzige, der den Sound, wie ihr, auch noch nicht gehört hat. Und schon gehört, ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht noch den schlimmer genommen haben, ist der Samuel.
Absolut. Der andere wäre noch viel, viel mehr cringe gewesen. Hallo zusammen.
Keine Angst. Zu dem kommen wir auch noch. Und wieso? Das wird er euch später Michel Brändle erklären.
Und keine Sorge, es ist nicht so ernst gemeint.
Also ich habe gemeint, schon, wir behalten den jetzt, oder?
Das ist genau, wir sagen dem Simon, hey, schau mal, wir haben gesehen, mit AI kann man viel die besseren Sachen machen, als du in händischer Arbeit auf deinem, was auch immer Software er da benutzt. Genau, weil das wird heute das Thema sein, wie man Musik kann komponieren, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, komponieren mit KI. Das hat Michelle gemacht und eben... Dabei kommen so Sachen raus wie das Intro. Wir reden aber auch über den Google Chrome Incognito Modus. Der hat nämlich dazu geführt, dass Google ein paar Milliarden in welcher Einheit? Daten löschen? Datensätze?
Ein paar Millionen Datensätze, ja.
Millionen, okay.
Also sie sind noch dran.
Okay. Der Löschprozess, der geht noch ein bisschen. Genau, dann reden wir, wie gesagt, eben über KI Musik machen. Wir reden über Burn-In bei OLED, wo möglicherweise für immer gelöst ist. Und ich habe Poor Things gesehen. Das reden wir im Big Screen drüber. Und dann habe ich in der Spielecke noch Horizon Forbidden West. Und vielleicht noch Age of Empires.
Ja.
Sehr gut. Ich hätte so schnell mir auch eingefallen, ich hätte doch auch noch etwas Kleines anderes gehabt. Aber jetzt gut, dann lohne ich das. Das ist doch perfekt. Also, dann fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, bei uns ist die Story auf der Webseite ziemlich lang oben geklebt. Und es geht um Google Chrome und den Incognito-Modus, der nicht so inkognito ist, wie es vielleicht viele meinen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man Google gezwungen hat, oder eben zwingt, dass sie die Daten, die sie dort eben trotzdem gesammelt haben, müssen löschen. Und Flo, du weißt da mehr darüber.
Ja, also sie müssen die Daten löschen. Nein, also es ist tatsächlich so, dass sie haben einfach... Wenn du den Incognito-Modus im Chrome startest, montiert das durchlesest, dann wird dir eigentlich klar, was der Incognito-Modus ist, meiner Meinung nach. Und zwar, es wird nicht im Such- und im Surfverlauf angezeigt. Das heisst aber nicht, dass du Incognito im Netz bist. Oder? Und das ist aber zu schwurbelig gewesen, hat das Gericht befunden. Also es hat da eine Sammelklage gegeben, in den USA, in Kalifornien, und dort ist es ursprünglich darum gegangen, dass die halt den Schadensersatz wollen. Also das ist ja eigentlich immer so die Intention von denen Klagen. Und da bewegen wir uns wirklich auch wieder in Milliardenhöhe. Und rausgekommen ist es aber so, also Google muss jetzt vorübergehend mal sicher nichts zahlen, aber das Gericht hat befunden, so wie sie das beschreiben, was da passiert in diesem Incognito-Modus, das ist für den Average Joe nicht verständlich genug. Und jetzt müssen sie das konkret ausdeutschen oder aus Englischen, aus Französischen, okay, hör jetzt auf. Und es gibt neu auch die Möglichkeit, dass wenn du den Incognito-Modus startest, der Patch ist schon gekommen, also ich habe den schon, dass du komplett Third-Party-Cookies kannst blockieren. Also Cookies dürfen im Incognito-Modus dich nicht mehr tracken, weißt du, für personalisierte Werbung. So, das kannst du wählen. Aber nach wie vor darf Google die Daten, die sie vorher schon gesammelt haben, eigentlich so weitersammeln. Es ist nur jetzt klar, dass sie das dürfen und sie sagen es dir auch deutlicher. Und wenn sie es vorher nicht deutlich gesagt haben, müssen sie das, was sie vor dem Schiedsspruch gesammelt haben, müssen sie jetzt löschen.
Betrifft das eigentlich alle Chrome-basierten Browser? Also respektive Hat es vorher auch schon betroffen? Ja, Chromium, ja.
Offen gestanden kann ich dir das nicht einmal sagen. Ich glaube, es betrifft nur Chrome, weil Google kann ja für die für das Tracking von anderen Browsern nichts. Sie haben ja, stellen ja nur den Unterboden. Und ja, wirklich Einfluss auf Programmierweise können sie ja nur bei Chrome. Also das betrifft jetzt spezifisch Chrome, aber es kann natürlich auch sein, dass das jetzt als Präzedenzfall dann gehandelt wird. Oder?
Also sie können bei ihrem eigenen Browser natürlich all die Daten abzwacken, aber bei, was auch nicht, Brave oder Vivaldi oder so, dem von ihr automatisch.
Und auch Edge ist ja auch Chromium, basiert auch auf Chromium. Ja.
Die können es einfach, die jeweiligen Firmen.
Für mich als Sicherheitsdummy, was für Daten zwackt denn Google überhaupt ab? Also wenn ich jetzt, ist schon klar, wenn ich eingeloggt bin mit dem Google-Konto und ich gehe auf Google und suche etwas, dann ist logisch, dann könnte ich zuordnen, aha, Samuel hat jetzt, keine Ahnung, XY gesucht. Wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin in meinen Cognito-Modus, tun sie dann gleich irgendwie meinen Suchverlauf der IP-Adresse zuordnen oder was für Daten sammelt da Google?
Also wenn du nicht im Incognito-Modus bist?
Nein, auch im Incognito. Also spielt eigentlich keine Rolle. Wenn ich jetzt einfach, wenn ich jetzt nicht eingeloggt bin oder beim Google-Konto.
Ja.
Ah,
ja.
Egal, also, ob Incognito. Incognito ist ja wirklich einfach nur, dass es auf meinem Gerät Suchverlauf nicht speichert.
Genau.
Das
sie sind teilweise auch nicht, nicht in dem Maß zuordnenbar, sagt Google. Also sie geben sich da aber auch ein bisschen, shady, ein bisschen intransparent. Grundsätzlich spielt es eigentlich keine Rolle, ob du eingeloggt bist. Sie können, wenn du Chrome benutzt und natürlich auch, wenn du die Cookies alle so nicht einzeln bist, go abstellen und weiss nicht was, alles, also deine Surf-History, deine Such-History, deine IPs, dann vor allem eben auch Subdomains, also sie wissen dann theoretisch ja nicht nur, auf welchen Sites du gesehen bist, sondern auch, was für Inhalt du dir dort reingezogen hast und, weil das hat ja alles hinter, also mindestens ein Subdomain oder irgendeinen Hash und so und die Daten haben sie eigentlich alle.
Und eben mit dem Google-Account zusammen verknüpft, wo ich ja dann eh habe, wo Google auch weiss, dass es in dem Browser off ist, könntest du es dann eigentlich auch wirklich der Person zuordnen. Ja, wenn sie das würden wollen, das ist dann die andere Frage, ob es überhaupt Sinn macht, aber sie könnten.
Das macht es auf jeden Fall, weil sie haben ja auch Partner. Und dann nachher der, der dir nachher entsprechend personalisierte Werbung ausspielt.
Ja, du kannst ja auch, glaube ich, nachschauen auf deinem Google-Account, was genau Google für Daten gesammelt hat. Also, ich habe mal nachgeschaut. Sie kennen so ein bisschen meine Interessen zum Thema Kunst oder wenn ich irgendwie für eine Schuhgröße habe, ungefähr, können sie auch sagen, wegen Online-Shopping. Also, es ist eigentlich noch erstaunlich, wie viel sie dir zuordnen können, wenn du einfach so surfen gehst.
Der Punkt ist ja, wo viele vielleicht eben sich fälschlicherweise darauf verlassen, ist im Inkognito-Modus, wenn eben Google ist oder einfach sonst eine Suchmaschine brauchst, bist du meistens ja nicht eingeloggt, weil es ein neuer Modus ist und du müsstest dich zuerst in dein Google-Konto einloggen und ich nehme an, das machen dann die meisten nicht. Weil man das Gefühl hat, man will ja nicht dort seine Daten hinterlegen. Ich meine, ich nehme an, die Mehrheit, die Inkognito-Modus braucht, muss ich zu meinen Pornos schauen. Würde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Und ich weiss jetzt nicht, die Sachen tauchen vermutlich dann auch nicht in deinem Google Profil auf, wenn du schaust, was es über dich weiss. Ich nehme an, deine sexuellen Vorlieben sind dort nicht aufgelistet.
Ja, nein, also lustig. Die sind natürlich nicht, explizit. Wenn du sagst, was für Daten hat Google über mich, dann sind sie natürlich nicht, hey, weisst du, deine Suchverläufe der letzten 7 Jahre mit Subdomains und eingeteilt in that's your king und weiss nicht was, also das so nicht. Aber du siehst jetzt zum Beispiel auch jetzt, eben, sie sind jetzt neu, sind sie transparenter und da heisst jetzt, du befindest dich im Incognito-Modus, Chrome speichert folgende Daten nicht, Doppelpunkt, und diese Aktivität bleibt eventuell sichtbar für und dann
das eventuell kannst du gerade streichen.
Ja,
klar, also es ist halt einfach so, zum alles absichern, oder?
Ja, logisch.
Aber dann gibt es Varianten, wo so ein bisschen sind der Inkognito-Modus quasi upgraden, also dass du wie sagst, hey, ich will nicht, dass Google überhaupt irgendetwas über mich weiss.
Also dass sie und andere komplett gar nichts über dich erfahren, ist im Fall schon richtig schwierig, wenn du dich im Netz bewegst. Es gibt natürlich Tricks, also der Incognito-Modus ist nicht das, was offenbar viele denken. es gibt natürlich die Möglichkeit, du kannst ein VPN benutzen, also ein Virtual Private Network, wo deine IP verschleiert, wo auch deine Herkunft verschleiert. Du kannst den Tor-Browser brauchen, das ist vielleicht ein bahnender Begriff. Und das ist so ursprünglich so ein quasi in Anführungszeichen Dark Web Browser, wo über so verschiedene Noten, wo User stellen, halt dann wirklich seine Spuren verschleiern. Du kannst auf jeden Fall immer Suchmaschinen DuckDuckGo verwenden statt Google oder was es sonst noch so gibt. Was gibt es überhaupt noch etwas anderes außer Google? Alter,
Kagi,
keine Ahnung.
Ecosia, die tun noch Bäume pflanzen, wenn das stimmt.
Ah, okay, gut.
Ich habe von Kagi seit schon ein paar Monaten jetzt und bin recht zufrieden. Mach dann vielleicht
also
mal
hast null Einschränkungen so gefühlt jetzt.
Genau. Im Fall also nur eine. Ja. Wirklich nur eine. Das ist bei der Bildersuche, habe ich das Gefühl, geht sie einfach, es zeigt mir nicht gleich viele Bilder an, wie wenn ich es bei Google suche. Und ja, was mir natürlich für unsere Arbeit fehlt, also es hat es, aber es funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, ist die umgekehrte Bildsuche. Wenn ich ein Bild habe und ich möchte mehr von diesen Bildern,
das ist doch schon geil,
rechtsklicken. Ja. Die Funktion gibt es, aber sie funktioniert nicht und ich finde nicht raus, wieso nicht. Das ist das Einzige. Aber so ist der einfache Resultat. Ich bin sehr zufrieden.
Ja, eben solche Sachen. Oder halt auch, wenn es nervig ist. David hat ja letztes Jahr etwas zu den Cookie-Bannern geschrieben, wo nerven. Und ich erwünsche mich da auch selber dabei. Gell? Ich will das eigentlich nicht. Aber wer nimmt sich denn schon Zeit, denn jedes Mal da bei den Einstellungen irgendwie die 14 Schalterle alle umzulegen? Dann denkt so, ja komm, okay, look, whatever. Es ist mir ist egal.
Frechheit einfach.
Stimmst einfach zu und
fertig. Nimm meine Organe, I don't care.
Ja, wirklich. So, definitiv. Und etwas, was natürlich auch ungemein hilft, einfach datensparsam zu sein, komplett auf Social Media zu verzichten.
Ja, oder wenn ich
so mit oder ohne Account spielt nicht einmal eine Rolle, weil Facebook oder TikTok, die haben trotzdem, auch wenn du keinen Account hast und dich nicht einloggst, wenn du dort auf eine Seite gehst oder dir TikTok-Videos anschaust, dann kriegen die Infos.
Ja, aber das ist immerhin schon mal ein bisschen etwas, was man machen kann, wenn man jetzt Wert auf Leuten sagt, hey, komm schon mit der VPN.
Ja, Browser. Du musst einfach zwei Sachen wissen, oder? Sowohl ein VPN als auch der Tor-Browser. Es nimmt natürlich einen Haufen Komfort. Es ist langsam. Ja. Es ist wirklich, es macht deine Internetleitung deutlich langsamer, beziehungsweise dein Serverlebnis.
Ja, dadurch sind wir schon mega verwöhnt, wenn du denkst, nicht. Also früher
absolut,
sind wir ja
absolut, es ist einfach viel. Es ist wie bei der Messenger, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel Threema verwendest, ich verwende Threema mit ein paar Leuten und ich finde Threema ein super Messenger. Aber schon zum Beispiel, dass du Threema im Web kannst verwenden. Hey, das ist so ein Pain, du jedes Mal den QR-Code einscannen und dann, wenn du dann mal, dann schreibst du irgendetwas und dann willst du wieder schreiben, dann gibt es aber eine Session-Timeout, dann musst du dich neu einloggen und so. Das ist halt, das sind alles so Sicherheitsaspekte. Und da ist zum Beispiel jetzt halt WhatsApp, es ist einfach viel bequemer, aber eben, that's the price.
Ah, unsicher, oder? Genau.
Aber jetzt da geht es spezifisch darum, was der Browser noch an Daten sammelt und dass man das wie nicht gecheckt hat. Mit der Inkognito-Beschreibung von bisher. Aber das heisst eigentlich, ich gebe meine Daten dann einfach einem Browserbetreiber weiter. Also wenn ich jetzt einen anderen Browser brauche, wenn ich jetzt Safari brauche auf Apple zum Beispiel, dann hat einfach Apple meine Daten und nicht Google.
Ja, also es kommt natürlich darauf an. Also es haben natürlich auch andere Firmen oder andere Werbepartner deine Daten. Also auf jeder Website, also fast jeder Website, hast du ja auch Tracker.
Ja, ja.
Also da reden wir dann nicht mehr vom Browser, aber weißt, da gibt es Tracker, wo zum Beispiel, ich erinnere mich auch an einen früheren Arbeitgeber von mir und auch, I guess, meinen jetzigen Arbeitgeber, da weiss ich es nicht for sure, aber ich bin ziemlich sicher, die tracken natürlich schon auch innerhalb von der Webseite, wo klickst du drauf, wie lange bleibst du dort, was interessiert dich und so. Und das wird natürlich dann auch berücksichtigt, in dem, was es dir anzeigt.
Das ist klar, aber so zentralisiert quasi alle Domains, die du aufrufst und so weiter, das gibst du, eben wenn du eingeloggt bist, ist klar, dann kannst du Google sowieso tracken, wenn du etwas suchst. Und sonst gibst du einfach deinem Browser-Anbieter, du musst einfach damit rechnen, dass sicher die Zugriff haben auf das. Oder?
Okay. Absolut. Ja, eben, das ist eben schon so. Ich merke es immer auch bei Sachen, wenn ich eben versuche, mal einen neuen E-Mail-Client und so. Es ist bei allem, wo alles, was mit Komfort verbunden ist, ist einfach mit irgendwie mit Daten, zahlst mit Daten. Und ich meine, bei Google ist ja das ganze Geschäftsmodell. Absolut. Darum ist ja dort alles gratis.
Aber es ist alles gratis. Und es ist, das muss man schon sagen, es ist gute Software, gell? Es ist die Software an und für sich, die funktioniert und die ist handy und speedy und ja. Und noch schnell, weil du gesagt hast, E-Mail-Client, Phil, das ist natürlich schon, also ganz generell muss man sich ja klar sein darüber, dass E-Mail ist ja kein, das ist ja nicht Peer-to-Peer. Oder, dass, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Swisscom Kunde bist und du hast eine Blue-In-Adresse, und ich mache das nur als Beispiel, nicht um jetzt Swisscom schämen, wenn dir jemand eine E-Mail schickt, dann ist das basically zuerst mal auf deinem Server und wenn du nachher einen Outlook verwendest, dann grab das Outlook vom Swisscom-Server, oder?
Genau, aber da gibt es schon Unterschied und da bin ich jetzt aber auch kein Experte, aber Outlook habe ich jetzt doch gerade gelesen, die machen jetzt erst neuerdings, wird jetzt glaube ich alles über ihre Server sozusagen gewaschen. Also gewaschen, eben nicht gewaschen, aber es läuft alles über ihre Server und das ist offenbar vorher nicht so gewesen. Wenn du Konten hast, und sie mit Outlook verwaltet hast. Und
von anderen Anbietern meinst du jetzt?
Ja, genau. Von anderen Anbietern, die dein E-Mail-Konto mit Outlook gebraucht hast. Und jetzt macht sie es eben so, wie es ja Google, glaube ich, schon seit Ewigkeiten macht. Dort, du gibst ja, glaube ich, auch sein Verständnis dort. Also vermutlich dort, wo es niemand liest. Aber die tun ja all deine Mails lesen. Und das ist natürlich all die praktischen Funktionen, dass sie bei allem, jedem Mail wissen, was es ist.
Aber ich muss im Fall sagen, seitdem habe ich auch viel mehr Probleme. Also es stürzt mir das E-Mail-Programm regelmäßig ab oder es synchronisiert irgendwie nicht schön. Also ich glaube, da brauche ich. Beim Outlook, wenn ich quasi seit die E-Mail über den Server läuft.
Okay, das weiss ich jetzt nicht. Ich bin jetzt einfach wieder auf das gekommen, weil ich habe, übrigens, falls jemand zulässt, einen guten E-Mail-Client kennt, bin ich immer offen zum Probieren. Ich habe den EM-Client auf dem Desktop. Der ist eben auch so ein bisschen privacy-orientiert, was ich noch easy finde. Es gibt auch andere. Die löschen dann auch die ganzen Tracking-Sachen in den E-Mails, was mir früher auch nie bewusst war, aber im Fall all die verdammten E-Mails sind alle auch Tracker drin. Vor allem auf den Bildern und so. Und die löscht dann einfach alle raus. Und du kannst das eben kannst sagen, wie viel lass es rausnehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann aber auf dem Android ist die hure App so langsam von denen. Und dann findet man meine archivierten Mails am wieder nicht. Da habe ich mal ausprobiert. Spark bin ich dann gestossen. Gibt es überall. Super geil. Wirklich auch wieder so einer, der alles mega praktisch ordnet. Das ist wirklich noch geil. Der erkennt halt immer gerade das Newsletter, die gehören zusammen. Das sortiert so schön. Und dann habe ich auch überlegt, ja, aber wieso kann der das, die anderen nicht? Und ist auch so einer, der liest all deine Mails. Also das ist einfach privacy-mäßig ist das nicht geil, oder? Und dann muss ich dann eben auch sagen, dann habe ich einfach bei Google ein bisschen mehr Vertrauen, dass es denen wenigstens nicht gestohlen wird. Sie verkauft
sie viel besser, sie verkauft.
Ja, also, ich habe es mir gleich verkauft. ich weiß doch auch nicht, aber ich glaube gleich, da vertraue ich denen doch auch ein bisschen mehr. Aber ich bin auch schon lange nicht mehr bei Gmail, außer die Adresse, die ich brauche für Android. Aber ja, darum habe ich jetzt das K9-Mail mal wieder installiert. Das gibt es ja auch schon ewig. Das ist ja da, wo neu heisst, dann Thunderbird. Die haben es kurz geschnappt. Ja gut, eben. Es ist alle Hoffnung verloren und aber nein.
So ein Fazit.
Ich finde eben Amix schon auch, man sollte nicht einfach sozusagen die Hände verrühren. Also weißt, das ist ja bei mir auch so, ich brauche immer noch kein WhatsApp, weil ich habe es mir jetzt einfach bei uns funktioniert. Es ist nicht, ich komme auch sonst durch. Aber es ist auch ein bisschen mühsam. Aber
es ist mühsam. Also und schon natürlich auch nicht, also ich will jetzt natürlich auch nicht ein neues Fass auftun, weil das würde viel zu weit führen. Man darf auch nicht die Kabelaufklärung vergessen, gell, in der Schweiz.
Was für eine Kabelaufklärung?
Es gibt ja in der Schweiz ist ja schon eher lasch geregelt, was jetzt zum Beispiel der Staat darf. Diesbezüglich. Einfach, das ist noch komplett, also da entfernen wir uns jetzt komplett.
Was auch noch dürfen Daten sammeln, meinst
du? Ja.
Aha, ja. Ja, nein, natürlich, es ist... Aber darum finde ich, ich bin wirklich der Meinung, und das finde ich, sollte sich halt zu Herzen nehmen. Man sollte nicht, wenn man das Gefühl hat, das ist hoffnungslos, machen wir einfach nichts. Ich finde, man sollte es schon den Leuten auch ein schwer machen. Weil wenn das alle würden machen, dann wäre es auch schwerer. Aber wenn einfach alle finden, ja, easy, ist mir scheißegal.
Kann ja, und dass ich dem ein bisschen bewusst sein, finde ich, hilft auch schon, wenn du weißt, so, hey, das, was ich jetzt mache, die wissen da, ja, vielleicht handelst du auch ein bisschen anders im Internet.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Genau. Aber gut. Komm, dann gehen wir von ich sage jetzt mal, von einer Blog auf die nächste sozusagen weiter. Weil neben Datensammlerei ist AI oder KI, wo alles abnimmt und Jobs zunichte macht und uns arbeitslos macht. So die nächste grosse Gefahr.
Und, genau. Also wenn ich die Jingles höre, dann glaube ich noch nicht daran, dass sie uns arbeitslos machen.
Genau, die super cringe Jingles, die offenbar ja gleich ein paar Leute cool sind.
Aber das ist nochmal gleich.
Ja, das ist nochmal gleich. Genau, ich lasse Michelle zuerst erklären, weil sie da eben das ein bisschen ausprobiert hat, um mit AI, mit KI Musik zu machen. Und eben, genau, wie bist du auf die gekommen?
Auf die Lieder? Auf die KI.
Und auf die Software?
Also auf die Software bin ich gekommen, weil Suno gerade ein Update rausgegeben hat und da hast du natürlich so ein bisschen in meiner Bubble dann gehört, so hey Suno, KI-Programm für Musik, läuft jetzt noch besser? Und dann habe ich mir so herausfinden, was heisst das und was für Output generiert denn die KI? Du hast es ein bisschen angetönt, damit, dass es auch negative Seiten hat. Ich komme mega gerne auf das nachher noch zurück. Zuerst einmal eben der Jingle, den wir im Intro gehört haben, der ist dort auch entstanden. Ich möchte auch noch so ein bisschen zeigen, was sie sonst noch alles drauf hat oder eben nicht drauf hat. Und ich möchte am Schluss noch ein bisschen darauf eingehen, was die ganzen Musikschaffenden von dem halten, weil da hat sich jetzt auch mega zugespitzt. Gleich wie beim Thema Bilder-KI ist immer ein ähnliches Thema und auch immer noch sehr wichtig zum Diskutieren. Genau, Suno, also was ist das genau? Es ist eine Software, die du online kannst benutzen, um Songs zu generieren. Anmelden kannst du dich per Discord, Google, Microsoft. Und dann kannst du einen Song selber kreieren. Und zwar grob auf zwei Arten. Entweder du bestimmst die Lyrics, den Musikstil und den Titel vom Song selber. Oder du kannst einfach eine generelle Beschreibung angeben zum Stil oder zu den Lyrics auch. Also kannst du sagen, es soll in den Lyrics ein bisschen um Liebe, um Regenbogen und Einhörner gehen, also whatever. Und es kreiert dann einen Song dazu, so wie du dir quasi
gewünscht hast. Von wem ist die Software? Entschuldigung, ist die von OpenAI? Oder von?
Nein, die ist eben nicht von OpenAI, aber ich weiss im Fall nicht genau. Ich habe sonst nichts herausgefunden. Es ist auch Suno.
Okay. So stelle ich mir das Musikmachen von so Popkünstlern vor. Die meisten machen die Musik nicht selber. Das Gefühl, die geben damals einfach so, hey, kannst du mir das nächste Lied ein bisschen um Liebe und so, und ein bisschen abbeaten und ein bisschen genau. Bidum, bidum, ist das gut, danke. Genau. Bitte machen wir das Lied.
Und ein bisschen kaputte Kindheit noch reinbringen, so für den Personal Touch.
Vielleicht habe ich noch Anekdoten und authentische, aber sonst kannst du sie auch erfinden.
Ich muss sagen, also bei diesen sehr generischen Popsongs, die teilweise im Radio laufen, habe ich das Gefühl, da läuft nicht anders.
Hey, mit genau. Vielem. Was heute so, ich muss jetzt keine Musikdiskussion anstoßen, aber ich finde auch der heutige Hip-Hop, auf der alte Mammut, das Trap-Zeug, wo selbst grosse Stars wie irgendwie der Drake oder so, das finde ich so wahnsinnig generisch. Das tönt alles genau gleich. Finde ich grauenhaft.
Hey, ich weiss im Fall heute gar nicht. Hip-Hop ist jetzt nicht mehr so mein Genre. Früher habe ich es mal eine Weile lang gehört. Aber in dem Fall ist es dort auch nicht anders. Ich habe jetzt immer Pop-Songs ein bisschen in die Kategorie geschmissen, wo alles gleich tönt.
Die kann man einfach gut bashen.
Ja, oder? Und sie sind halt auch, oder man versucht, zum das, was funktioniert, ein bisschen beibehalten. Das ist doch einmal ein bisschen so. Mhm. Genau, also wie ist es zu dem Jingle gekommen? Ich habe natürlich gefunden, wenn du so viele Möglichkeiten hast, würde ich mich ein bisschen einschränken und mich auf ein Projekt fokussieren und einmal schauen, was die KI denn kann machen, wenn ich ein spezielles Ziel habe. Und da ist ein von diesen Songs, der dabei rausgekommen ist. Ich habe gefunden, ich mache es ein bisschen als Game für euch. Jetzt in diesem Song habe ich eingegeben, dass der Song selber soll so ein bisschen Hard Rock von den 80s sein. Um auf das nochmal eingehen, du darfst eingeben, was für Genres das du gerne möchtest als Output haben. Du darfst, und das finde ich mega cool, nicht eingeben, hey, es soll tönen wie Rolling Stones, wie die Beatles oder so. Also du darfst nicht explizit die Bands oder Künstler nehmen, die es schon gibt.
Mhm. Also es wird einfach nicht gepickt von der AI, oder? Es wird einfach ignoriert, wenn das etwas
genau, machst, also es warnt dich auch, ich habe irgendwie einen Nerd eingegeben. Offenbar gibt es eine Band, die Nerd heisst. Und da haben sie schon gesagt, hey, nein, das darfst du im Fall nicht machen, das ist ein Künstlername. Und ich so, okay, oh, sorry, no front. Und darum musst du es recht verallgemeinern. Und dementsprechend kommen auch sehr allgemeine Sachen raus. Und ich habe ungefähr 120 verschiedene Varianten versucht, um drei, vier zu finden, die ich nicht übertrieben cringe finde.
Also oh shit, die drei sind die am wenigsten schlimm. Wow.
Ja, jetzt wissen wir, wie schwierig das ist, um wirklich hochwertigen Content zu generieren. Es ist schon eine Challenge.
du hättest müssen noch die Geschissnigeren bringen. Ich finde die schon wirklich, da kehrt es mich hinten dran. Das ist wirklich, der Luca ist nicht dabei, aber er hat ihn, glaube ich, wirklich super gefunden, habe ich das Gefühl.
Ja, also einer hat das sehr gefühlt. Den habe ich auch sehr schlimm gefunden. Darum dachte ich, nicht mehr nicht. Das ist so ein Jingle. Aber gerade auch so richtig Pop, aber mehr so Werbe aus den 2000er von Super RTL, wenn irgendwelche Games vorgestellt werden. Oder so. Das ist wirklich so ein bisschen die Richtung. Genau. Und jetzt möchte ich euch zwei Jingles vorstellen, die ich auch noch geschrieben habe. Und ich möchte also so ein bisschen versuchen, zum rauszuhören, wann ich echt für ein Genre eingegeben habe.
Oh mein Gott.
Und vielleicht auch gerade noch so einen Eindruck. Ja, viel darfst du den Podcast-Jingle 2.0. Und ich weiss nicht, ob du gerade beide abspielen oder zuerst einen.
Ich spiele dich mal das zweite ab. Der geht ja 2 Minuten. Wir hören einfach mal ein bisschen rein.
Ja, genau. Sexy
Metal, der Podcast von
Digitech.
Ey, ich komme zu kotzen. Oh mein Gott.
Aber ich meine, ganz ehrlich, das Sound, also
ja, ja.
Die Lyrics und wie es gesungen ist, ja, la bonheur, aber der Sound ist halt wirklich so. Das hat jetzt so eine Bridge von Blink 182 können sein, gell?
Ja,
ja, Sum 41 oder so. Blink 182,
ja.
Das ist auch, ja.
Oder so, also Goldfinger und so. Ich finde, das ist schon so. Ich finde auch Musik, ich glaube, das habe ich jetzt auch den Eindruck gehabt, dass das am einfachsten zu reproduzieren ist.
Ja, nicht einmal unbedingt am einfachsten, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass je nach Genre geht es in eine gewisse Richtung. Und dann sammelt, ich meine, eben, die KI funktioniert ja so, dass sie irgendwoher Daten muss haben. Und das ist halt von Künstlern, die es schon gibt. Zu dem komme ich eben dann nachher noch. Das ist natürlich sehr grenzwertig, wenn du da Sachen zusammensammelst, ohne Fragen vor allem, von anderen Leuten und dann etwas Neues daraus generierst.
Hey, genau, aber, ja. Ich kann nur kurz dort zum Einhängen. Das ist, muss man natürlich darüber diskutieren. Kodieren, was ist rechtlich okay. Aber es ist halt schon krass, dass die, ich meine, das Pop-Punk, der Hurengüssel, tönt auch alles genau gleich. Ich meine, Blink, die haben früher scheiße tönt, tönt heute scheiße, alles tönt genau gleich. Und ich meine, Linkin Park, kannst du alles in den gleichen Topf hineinwerfen. Das ist gut,
ich kann mich nicht. Ich sage meine Lieblingsmusik. Aber im Fall, ich muss sagen, es gibt so ein mega gutes Interview.
Auch Rundumschlag.
Von ACDC, weil die tönen also, ja auch immer alle gleich. Und ja. Der Malcolm, der ist der Rhythmusgitarrist, der hat mich mal interviewt und hat mir gesagt, ja, hey Leute, jetzt haben da 9 Alben rausgehauen, die alle gleich tönen. Und dann er unterbricht und sagt, hey, sorry, nein, es sind 10 Alben, die alle gleich tönen. Aber es funktioniert.
Ja, nein, Phil, da muss ich also schon intervenieren. Also Linkin Park und Blink 182 ist wirklich fundamental etwas anderes.
Es ist beides grottig.
Hey, wirklich,
ist der Jingle eigentlich auch aber, genau wie Blink 182.
Aber es ist so stilistisch, das ist, du kannst sagen, Blink 182 und Millencolin und Alien Ant Farm tönt alles gleich, aber
Millencolin,
die sind gut.
Die
sind
gut. Super, ja.
Die
aber die gehen doch auch in die Richtung.
Die haben eine Musikentwicklung durchgemacht, aber Linkin Park hat einfach immer gleich tönt. Anders, also anspruchsvoller als Blink.
Das war jetzt eine AI-Frage. In Musik
Geschmackdiskussionen
abdriftet. Ich will die Frage beantworten, die du gestellt hast. Du hast ja gesagt, was hast du eingegeben als Prompt wahrscheinlich.
Genau, und sind schon mal ein bisschen die richtige
gegeben. Ja, genau. Es müsste irgendwie so 90er Punkrock, irgendetwas in die Richtung sein, oder?
Fun-Punk, ja, Skate-Punk.
Also ich habe ich Emo-Punk-Rock aus den 2000er, in der Hoffnung, dass so ein bisschen was My Chemical Romance rauskommt. Rauskommt ist ein Abklatsch von Blink 182 und ich würde sagen Green Day oder so. Also eben so ein bisschen die Richtung, die er auch schon rausgefunden hat. Ja, voll. Also man kann ein bisschen nachvollziehen, wenn ich eingegeben habe. Das Lustige ist, dass es nicht immer funktioniert. Also ich habe versucht, mal mega umfangreich einfach so Musik aus den 1920er. Dann kriegst du von Opern bis, weiss nicht, komischen Sound im Country-Bereich. Kriegst du etwa alles. Ja, genau. Das ist der Schlager.
Aber also kannst du denn auch komplex sein? Weil eben genau, das ist jetzt einfach auch, sage ich jetzt mal, einfache Musik, verhältnismäßig, oder? Ja. Aber komplexere Musik, bringt man denn das auch irgendwie, kann es das auch reproduzieren?
Ja, also ich habe auch versucht, ein Medley über unseren Podcast zu machen. Und dann habe ich einfach alle unsere Namen eingegeben und so ein bisschen unsere Stärken, wenn wir so haben und wenn wir so einen Podcast einbringen und eben, dass wir ein Podcast sind, wo miteinander einmal in der Woche ein bisschen diskutieren über Tech und News. Und dann hat es mir einen Text generiert und es hat mir einen Song dazu generiert. Ich habe natürlich auch wieder so gesagt, ja, ein bisschen mehr in die Rock-Richtung, weil es ist mega schnell, es ist auch so Pop und Schlager und mega langweilig. Du musst immer ein bisschen in eine Richtung lenken. Und es ist sehr viel, es sind auch immer Frauenstimmen gewesen, was mich irgendwie ein bisschen gestört hat, weil wir sind ja doch hauptsächlich Jungs in diesem Podcast. Und es geht auch. Also es generiert dann meistens etwa so einen 1,5-Minuten-Song. Dann musst du irgendwie so ein bisschen, du kannst auch sagen, hey, mach von dem Song noch ein bisschen mehr. Also dann setzt du da noch ein bisschen an oder du kannst die Lyrics ein bisschen ändern. Also du kannst immer noch im Nachhinein auch noch ein bisschen eingreifen und da weiterführen, so wie du es dir vorstellst.
Aber hättest du auch können sagen, weil jetzt für uns als Jingle sind so lange eigentlich unnötig, hättest du auch können sagen, du möchtest einen Jingle, also weißt du, wo einfach 15 Sekunden oder so geht?
Ja, da habe ich im Fall wirklich probiert, ja auch immer Short Jingle und kurze Text und so. Hm. Und es hat man gleich mega oft so 2 Minuten Sachen rausgehauen. Ich glaube, 2 Mal geschafft, dass er 15 Sekunden gegangen ist. Okay.
Aber du jetzt es nicht einfach loopen?
Nein, also es kommt es dann eben, jetzt so wie bei dem Rocksong, wie du vorher gehört hast, dann hat es so einen Aufbau und wieder redet. Also weißt du, Songs haben ja auch immer irgendwie so einen Aufbau.
Ja, klar.
Also, und in die Richtung geht es eben auch. Und beim Jingle, der einzige, eben, wo 15 Sekunden gegangen ist, oder die einzigen 2, sind so ein wirklich, es hat eine kurze Melodie, dann kommt Tech Del Mechtel, der Podcast von Digitech und dann so ein Fade-Out. So, wie ich es eigentlich gerne hatte. Und das hat etwa 30 Versuche gebraucht.
Oh mein Gott, das ist so schlimm. Es klingt wirklich wie so eine Ami-Band. Was, wie Goldfinger auch, die sind ja eigentlich Amis, so glaube ich.
Highschool-mäßig.
Die haben doch auch das, wie heisst, 99 Luftballons dann auf Deutsch mal gesungen. Und
so das war schon ein Herzig, weil sie so den Akzent drin haben.
Ja, aber so hat's, das hat mich sehr stark an das erinnert.
Genau. Ja, voll.
Hast du noch mehr?
Ja, also ich hätte jetzt nochmal einen dritten.
Also komm, wir hören noch in den dritten rein.
Der Podcast von
Digitech. Oh, Country. Da habe ich schon Missouri-Traktor-Feelings.
Ei,
absolut. Ja, da musst du deine Schwester heiraten oder so. Also, sehr zeitgenössisch, gell, Beyoncé ja ein Country-Album gegeben hat.
Ah, wirklich? Ah,
ah ja, voll. Und oh Back to God. The Roots von der Taylor Swift, was sich ein bisschen Country gemacht hat.
Stimmt.
Ja, genau. Also, eben, wie noch gesehen, das ist schon ein bisschen amüsant. Aber ja, es regt mega zu Diskussionen an, jetzt eben nicht nur im Bereich, hey, weiss gut, weiss schlecht, sondern Musikschaffende machen sich wirklich ein bisschen Gedanken, vor allem eben halt zu den negativen Seiten. Und ich habe jetzt gesehen, vor 2 Tagen haben sie einen offenen Brief gemacht. Also nicht alle Musikschaffenden, sondern es sind etwa 200, die den unterschrieben haben. Der ist in die sozialen Medien gekommen und kommt ursprünglich von der Artists' Rights Allegiance. Das ist so eine Non-Profit-Organisation, die sich für die Musikschaffenden einsetzt, dass genau im digitalen Bereich fair entlöhnt werden. Und genau das ist so ein Punkt, wo sich die Musikschaffenden jetzt ein bisschen Gedanken machen und sich äußern. Da gehören Musiker dazu wie Billie Eilish, Katy Perry habe ich rausgesehen, John Bon Jovi oder auch irgendwie Imagine Dragons, auch Ram.
Durch, wahrscheinlich.
Genau, aber die betrifft es halt brutal. Nein, also man muss sagen, oder, es gibt natürlich, die haben ja, halt einen Namen und die können auch was bewirken. Ich finde immer, es ist gut, wenn sich auch so Leute zu Wort melden, die jetzt nicht verhören müssen am nächsten Tag. Aber ja, also einerseits Grundproblem ist vor allem, dass die KI so ein bisschen die eigene Kunst eben entwertet. Also ich habe jetzt eben so einen Song irgendwie 2 Minuten kreiert. Also ich schreibe den Text, ich tue es ein bisschen beschreiben und innerhalb von ungefähr 1 bis 2 Minuten habe ich so einen Song, wo es mal ausspuckt. Und genau, sie gehen so ein bisschen auf das vor allem ein und fordern so im Grundsatz, dass die Musikplattformen und Techfirmen, die sowas zur Verfügung stellen, sich ein bisschen dazu verpflichtet, um die Technologie irgendwie nicht so einsetzen und zu entwickeln, dass das künstlerische Schaffen irgendwie untergraben wird oder dass es irgendwie Kunstschaffende überflüssig macht. Ich persönlich glaube, für das braucht es sehr viel, eben gerade wenn man sagt, Open-Air-Konzerte und so Sachen. Also du kannst es ja nicht ersetzen, ein Musikschaffenden, aber eben du kannst genauso ein bisschen den Wert, den finanziellen Wert von Künstlern kannst du irgendwie mega untergraben, so, indem du sagst, hey, schau da, ein Programm, jeder Double kann es quasi machen. Und einen Song kreieren und das kostet dich fast nichts. Also wenn du jetzt das kommerziell benutzt, ich habe das jetzt extra gelöst, damit wir das im Podcast übrigens abspielen können, das darfst du nicht einfach so, das kostet dich brutal viel, 8 Franken im Monat.
Wow.
Das ist echt nichts.
Weißt du, vor allem, ich kann mir es eben auch vorstellen, weißt, Musik hängt ja sicher auch zu einem, also der Erfolg zu einem grossen Teil mit den Personen zusammen. Aber es ist schon so, dass sicher viele, also ich sehe es bei mir, da hörst du einfach auch Musik, ich kenne nicht immer alles, also ich höre auch vieles der neuen Sachen. Ich kann mir schon vorstellen, dass mit so Sachen, dann flutest du einfach Spotify und all das Zeugs mit deiner AI-Musik. Und dann, klar, die wird dann nicht irgendwie 125 Millionen Mal gelost, aber überall kommst du wieder ein bisschen Geld über. Und das macht definitiv allen so kleineren Künstlern das Leben schwer, da bin ich überzeugt.
Ja, vor allem die inneren Künstler, oder? Das drückt ja brutal den Preis dann. Also, ja, Flo.
Ja, vor allem, also gerade bei uns rennst du da offene Türen ein, gell? Das Problem bedroht uns ja auch, jetzt nicht musikalisch, aber Writing Skills. Meinst,
ja. Genau, schon, und ich finde, es fehlt auch immer so eine Person dahinter, oder? Eben, wenn man sagt, Billie Eilish, das ist ein Name, der uns etwas sagt, wo man irgendwie uns jemanden vorstellt. Und ich finde, da hat auch immer irgendwie eine Geschichte dahinter. Eine Person repräsentiert irgendwie etwas und das macht sie in der Musik auch. Und so KI-generierte Sachen könnte das alles nicht. Also ich persönlich habe übrigens auch Mühe mit Tech-Musik und so Synthesizer-Sound in dem Bereich.
Aber genau darum finde ich es einfach wichtig. Ich meine, über Geschmack kann man streiten, aber genau darum finde ich es wichtig, dass man so ein bisschen probiert, individuell zu bleiben. Oder? Weil die Tendenz, jetzt mal jenseits von drei Jahren in den letzten paar Jahren, ist ja gesehen, optimierter Sound schon. Also human-made, ohne AI oder mit weniger AI. Aber wenn du schaust, was so in den Charts ist, das ist alles so Streaming-optimierte Lieder. Das sind alle 2 Minuten 48 gestoppt. Der Sweet Spot hat man mal irgendwann herausgefunden. Das ist nichts mehr länger als 3 Minuten. Und die Aufbau sind immer gleich. Und das ist komplett austauschbar. Oder? Und es ist so, klar, unsere Eltern haben sich schon über den Sound aufgeregt, den wir gehört haben, weil bei uns jetzt vielleicht schon elektronische Elemente drin gehabt und so. Aber das ist so.
Und selber nicht mit mir jetzt. Ja, genau.
Aber die, die richtig Erfolg haben, sind ja dann gleich, wie Michel sagt, die sind ja dann schon die, die eben mehr an die Person, die Geschichten und so weiter dahinter noch verkaufen, sage ich jetzt mal, stimmt das nicht. Also vielleicht kommt es aufs Genre an, oder? Ich glaube,
es kommt schwer aufs Genre
drauf an. Aber keine, Techno-Bereich und so.
Schau zum Beispiel den Drake an. Der Drake ist wahrscheinlich zusammen mit der Taylor Swift und vielleicht der Billie Eilish und so. Der gehört sicher zu den 5 erfolgreichsten Musikern auf der Welt im Moment. Und wenn ich dem sein aktuelles Album durchlose, also ich kenne jetzt nicht jedes Lied, aber ich habe das Gefühl, okay, das ist einfach ein Track, der geht irgendwie halt 70 Minuten. Und dann merkst du, hey, nein, das sind im Fall 20 Lieder und das ist im Fall, die Unterscheidungen sind minimal. Und redet ja, der macht ja nicht Elektrosound, wo halt, oder irgendwie, weißt du, so Part-Style, wo einfach, und dann hast du einen Drop und dann geht es ein paar Oktaven tiefer, geht es weiter.
Aber eben die, ich glaube, die sind ja nicht einmal, ich glaube, um die wird es wirklich auch nie gehen. Weil einfach die Sensationen, die grossen, die hast du immer. Das sind Persönlichkeiten, das sind Bands und wie Michelle sagt, die treten da Open Airs auf. Obwohl Gorillas, die treten ja auch auf und die siehst du nicht, oder?
Aber dort hast du doch irgendwie eine Person dahinter, die da laufen lässt. Man muss mal Bühnenshow machen. Auch ein DJ, oder? Ich meine, der generiert ja auch Zeug, was es zum Beispiel schon gibt, teilweise, und macht etwas Neues draus. Und der muss da auch repräsentieren auf einer Bühne und muss schauen, wie ist der Mut vom Publikum. Also ich finde, es funktioniert eigentlich nie ohne eine Person, mindestens eine Person dahinter.
Das glaube ich im Fall nicht. Ja. Nein, sicher nicht. Ich glaube, das ist für einen grossen Teil ist das so. Genau, wie so Konzerte und so. Dort glaube ich, kann man das vermutlich nicht ersetzen. Aber ich glaube, es gibt genug. Die meisten Leute hören ja, die gehen ja nicht an Konzerte. Die Mehrheit der Leute wird ja einfach die meiste Musik einfach konsumieren über ihre Apps und so.
Das ist das Konsumgut für viele, ja.
Ich meine aber auch du selbst, Michel. Ich meine, du gehst ja viel an Konzerte, aber ich meine, die Mehrheit von der Musik hörst du ja dann trotzdem auch sonst. Also weißt du, du gehst irgendwie 2% von deiner Zeit an Konzerte. Ich weiß doch auch nicht.
Ich gehöre auch ein bisschen zu den Leuten, die auch hauptsächlich Musik aus den 80ern hören und Schallplatte und CDs daheim hat und eigentlich kein Spotify hat und so. Also von dem her.
Eben, genau, dann gehörst du zu einer absoluten Minderheit.
Ja, ich will sagen, wahrscheinlich ist das schon ein bisschen die Ausnahme. Gell?
Zumindest in unserer Altersklasse, ja.
Und da ist die Gefahr sowieso genau, da. Und eben darum, wie kann man es verhindern, oder?
Ja, eben ich verstehe darum Musikschaffende, die sagen, hey komm, wir müssen da mal etwas sagen. Und eben vor allem so ein bisschen die, die es anbieten, eben die ganzen Tech-Plattformen, die Software, dass man es so ein bisschen reduziert oder irgendwie regelt. Also ich finde, Suno habe ich jetzt ein bisschen sympathisch gefunden, weil sie sagen, hey, schau, ihr dürft nicht irgendwelche Musikkünstler als als Beispiel nehmen, damit ihr einen neuen Song könnt kreieren könnt. Weil da nimmt ja auch ein bisschen die Identität von diesen Künstlern weg. Also wenn du sagst, aber hey, du das so ist die Rolling Stones, ist ja nicht das, das Rolling Stones, was dafür kann oder irgendwie... Ja,
aber das nützt doch nichts. Also ich habe das Gefühl, du hättest jetzt mit ein paar Suchbegriffen dann einfach umschrieben. Also hast du jetzt nachher gesagt, Töne wie eine 70er, 60er, 70er, 80er Band, wo irgendwie, und dann suchst du halt ein paar spezifische Sachen von den Stones raus.
Typähnlich.
Ja, irgendwie. Und
ja, das ist halt wegen dem Grundproblem, dass die KI braucht ja Daten und die sind halt von Sachen, wo es schon gibt. Ich meine, das ist halt wie, man erfindet es ja dann nicht neu, man mischt es einfach aus Sachen, die es schon gibt. Und das, ich glaube, das ist auch da, wo Kunstschaffende finden, so, hey, ich habe im Fall unser Zeug genommen und einfach etwas Neues damit gemacht, ohne dass wir dem zugestimmt haben. Vielleicht kann man auch, weißt du, dort ein bisschen Kurven nehmen. Wie auch, da haben wir bei der Bilder-KI schon gehabt, hey, die haben von Künstlern, wo das gemalt haben, haben sie das einfach genommen und etwas Neues daraus gemacht. Und die haben nichts davon gehabt, außer
das Arbeit. Das ist bei allem so. Mhm. Eben, das ist ja, genau, ich glaube, das ist der Grundsatzdiskussion von AI. Ob es jetzt Text, Bild, Video, alles ist, es baut auf bestehendem Wissen. Und,
und vor allem in einer Geschwindigkeit, wo du halt gar nicht, eben, du kannst gar nicht nachkommen mit Regulatorien. Oder, also.
Ja. Ich glaube, es wird nicht zu verhindern sein. Ich habe das Gefühl, vermutlich gibt es jetzt schon diverse Künstler auf dieser Plattform, wo alles AI-Musik ist. Ich bin überzeugt.
Ja. Also da gibt es bei den Bildkünstlern auch, da gibt es Insta-Profil, wo einer dahinter ist, der einfach nur keine generierten Bilder postet und mega Erfolg damit hat.
Also kannst du dir auch argumentieren, dass es im Prinzip ist einfach ein Tool und das machen Menschen halt eh schon lange. Also das halt sich beeinflussen lassen von anderen Sachen. Bis jetzt hast du halt einfach selber müssen können produzieren. Ja. Also, gerade bei Musik zum Beispiel hast du halt müssen können singen oder Gitarre spielen, whatever. Und jetzt macht das halt einfach vielleicht AI für dich. Aber ich glaube, eine Grundaufgabe, die sie da halt nicht abnimmt, ist zu beurteilen, okay, was ist jetzt gut. Also wie das Gefühl, dass es ist halt am Schluss ist es einfach ein Werkzeug und bei den Bildern genau gleich. Oder irgendwie, dass die kann Photoshop arbeiten, abnehmen oder irgendwie Zeug generieren, das ist alles schön und gut. Aber nachher sagen, okay, aber das ist jetzt wirklich gut oder da muss man etwas ändern. Für das braucht es dann, glaube ich, gleich noch ein Mensch, hoffe ich.
Also, aber da sprichst du im Fall einen mega wichtigen Punkt, finde ich. Eben, es braucht einen Mensch, also nicht nur es braucht einen Mensch dahinter und eben, es ist ein Werkzeug, wo man benutzen kann. Da ist das Positive daran, hey, man hat etwas Neues, um irgendwie Musik zu generieren. Da geht in eine andere Richtung. Aber vor allem der Mensch, wo ja, ich finde jetzt persönlich, ich mache auch Kunst, ich mache Musik, bildnerische Kunst. Und ich finde einfach, es ist ja eigentlich das Schöne genau, um das zu machen, zum selber ein Instrument lernen, um einen Pinsel in die Hand nehmen. Und irgendwie geht das völlig verloren, wenn man irgendwie da einfach alles am Computer macht. Und ich frage mich, also ich habe jetzt wirklich irgendwie 2 Stunden an dem Zeug gebastelt, damit ich irgendwie ein bisschen einen Jingle habe. Und ich muss sagen, es hat mir viel, viel weniger Spass gemacht, als wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme oder wenn ich etwas singe.
Ich glaube, das ist dann so eine... vermutlich die falsche Diskussion, weil ich meine, alle, die elektronische Künstler sind, ist mir ja, würde ich sagen, mehrere von den Leuten zweifeln nicht an, dass die Musik machen. Und ich meine, die meiste heutige Musik hat so ein elektronisches Element und sie ist am Computer gemacht. Und dann, wenn ich jetzt da auf so einem Sampler oder so Musik mache, würde niemand vermutlich kommen und sagen, ja, aber du hast ja gar nichts selber gemacht. Aber es ist halt, das andere ist einfach nochmal ein Schritt einfacher, statt dass ich jetzt hier die Tracks und all das Zeugs verstelle, damit es so tönt und dann zusammenmische, sage ich einfach, was ich will. Aber irgendwo ist vermutlich, fängt es dann schon an, verschwimmen, wenn einfach das Zeug immer digital wird.
Also ich habe mich aus dem einfach ein bisschen gefragt, wer will denn da so quasi generell, weißt du, so Tag für Tag nur so ein paar Texte eingeben? Und dann irgendwie generisch. Ja, wahrscheinlich. Hey, für Geld macht man alles, gell?
Vor allem zum Geld generieren mit wenig Aufwand, weißt du?
Ja, da ist es
und halt, das Tragische ist halt, zum Musik produzieren musst du irgendetwas können. Du musst ein Instrument können spielen, du musst können singen. Oder du musst auch können, die relativ komplexe Software bedienen, wenn du einen elektronischen Track machst, oder? Weil so Ableton und wie sie alle heißen. Und bei AI so ein paar Prompts eingeben. Das kann da jeder.
Jeder. Und es kommt dann immer etwas dabei raus. Ja, aber wir hoffen, dass die Qualität so schlecht und generisch bleibt, oder?
Genau. Also wir bringen nochmal das Letzte. Ich bringe das Letzte ab, einfach nochmal, damit ihr einfach nochmal hört, wie schlimm das ist. Damit ihr es nie macht. Der Podcast von Digitech. Nein, ich kann es nicht länger hören. Ich kann es nicht. Also, genau, ich bin
es verfolgt dich dann einfach in deinem Schlaf.
Ja, sonst das wirklich, brennt es mir in den Gehörgang. Aber es brennt hoffentlich nicht auf mein Display ein. Und das kann man überlegen.
Was für ein Segway.
Wo ja offenbar mit Burn-In zu kämpfen haben, obwohl ich bin mir noch nicht sicher, ob das einfach nur Radio-Humbug ist und eine Verschwörungstheorie. Aber genau, eines der populärsten Probleme von OLED von Displays ist die Burn-In. Wenn etwas zu lang hell leuchtet, kann es einfach sein, dass du nicht mehr wegbringst. Und jetzt gibt es offenbar eine Erfindung, eine Technologie, die das soll verhindern, Samuel.
Man hofft es, ja. Also alle außer du bist irgendwie der Burn-In-Lügner. Auf der Reaktion. Sonst wäre ein OLED-Bildschirm verkauft oder auch ein OLED-Fernseher.
Impfgegner, OLED-Lügner.
Absolut, das ist die gleiche Kategorie, oder?
Nein,
OLED ist ja seit langem, oder wer ein OLED kauft, hat sich ein bisschen Angst. Ah, wenn ich jetzt das 10 Jahre lang brauche, habe ich dann irgendwie Sachen, die nicht weggehen. Und das ist wirklich ein technologisches Problem, das ist Fakt. Es kommt darauf an, wie du mit dem Display umgehst, was es brauchst. Wenn es sich die ganze Zeit bewegt, der Inhalt, dann passiert das meistens nicht. Zum Beispiel bei Fernsehen ist es eigentlich heutzutage fast nicht mehr ein Problem. Eben außer du hast jetzt, keine Ahnung, lässt CNN laufen den ganzen Tag mit einem statischen Balken. Aber bei einem Monitor ist es ein bisschen etwas anders. Und die kommen ja jetzt immer mehr auf, hast halt die OLED-Monitore und wenn du dort die ganze Zeit die Menübalken hast, dann kann es schon sein, dass du das dann so nach 2-3 Jahren vielleicht mal permanent siehst. Der Phil hat ja jetzt einen, ich weiß gar nicht, und du siehst wirklich nichts.
Ich muss dich Nein, ich habe auch noch mit der Software, da, wo wirklich alles so die
Aber
verschiedenen
Farbbereiche...
Da haben jetzt sicher auch schon 3 Jahre, glaube ich.
Ja, das ist schön. Doch,
ich brauche ja jeden
schon
Tag.
Repräsentativ,
oder?
Ja.
Mhm. Ah, gut, aber also ich bin eben nicht repräsentativ für alle, aber ich sage einfach, das muss offenbar nicht passieren. Also ich glaube, es passiert auch nicht immer. Ich glaube, so war es eh nie gewesen, vermutlich. Aber vermutlich einfach genug oft.
Ja, ich glaube, es sind viele Faktoren, die man einspielen, damit es dann wirklich passiert oder wie lange das es geht, ist auch die Frage. Es gibt ja so Langzeittests, die zeigen, dass es wirklich eine grosse Belastung braucht, bis Burn-In hast. Anyway, es ist ein Problem und mindestens wenn du ein Bildschirm sehr, sehr lang hast, dann musst du vielleicht damit rechnen oder auch im Fernsehen. Und jetzt gibt es offenbar eine Lösung, also es könnte jetzt Screen. Komplett Schluss sein mit dem. Wie?
Bildschirmschoner.
90 oh, yes. Haben angeliebt, dass sie ihre Technologie zurück. Nein, es gibt viele elegantere Wege und zwar haben Forschende von der University of Cambridge haben etwas herausgefunden, wie man das kann beheben. Sie haben eine Studie herausgebracht im Nature Magazine. Ich sage mal schnell den Titel dieser Studie, damit ihr auch alle wisst, um was es geht. Der Titel dieser Studie heisst «Suppression of Dextro Transfer by Covalent Encapsulation for Efficient Matrix-Free Narrowband Deep Blue Hyperfluorescent OLEDs».
So, ah, alles klar. Gehen wir weiter.
Genau. Nein, ich habe natürlich ein bisschen drin gestöbert und versucht, das mal schnell auf den Punkt zu bringen, was sie da machen. Also es geht darum, ein Pixel oder jedes OLED-Pixel hat ja so 3 Subpixel oder 4 Subpixel, je nachdem. Und das Problem sind die blauen Subpixel. Blaue LEDs sind mega schwierig zu produzieren gewesen, ganz lang. Und sind auch jetzt immer noch das instabilste von diesen Leuchtdioden. Und auch OLED haben so Leuchtdioden. Und bei OLEDs, jedes von diesen Subpixel oder von diesen blauen Subpixel besteht aus 2 Molekülen. Die heißen irgendwie Sensitizer und Terminal Transmitter. Auf jeden Fall, zwischen diesen 2 Molekülen darf eigentlich keine Energie fließen, sonst werden die instabil. Und das passiert aber anscheinend trotzdem mit der Zeit. Und man setzt so ganz komplexe Matrizen zwischen diesen 2 als Barriere. Das ist aber mega aufwendig und es schlägt auch irgendwie einen Fehl und dann hast du eben Burn-In. Und das passiert anscheinend vor allem dann, wenn es hell leuchten und es muss lang leuchten. Und dann wird das eben irgendwie instabil. Und jetzt haben die Forscher eine Methode gefunden, um den Transfer irgendwie fast komplett zu verhindern. Sie packen die Moleküle so ein, wie so ein Mäntel, wie so ein Wintermäntel aus irgendeinem Material, Alkalin heisst das. Und die haben jetzt ganz viele Versuche gemacht und haben gemerkt, hey, so sind die wirklich stabil, es gibt eigentlich kein Burn-In mehr. Und das Beste daran ist vor allem, sie sind erst noch einfacher zum Herstellen, weil du brauchst die komplexe Barriere dazwischen nicht mehr. Und dann, ja, das würde eigentlich, wenn das klappt, 2 Flüge mit einer Klappe schlagen. Nämlich, erstens hast du kein Burn-In mehr und zweitens wird OLED günstiger. Und wenn es jetzt wirklich sich herausstellt, dass das so umsetzbar ist in der Massenproduktion, ist es halt ein riesiger Durchbruch. Kann aber schon sein, dass es halt noch mehrere Jahre geht, weil jetzt das ist eine Studie und die haben es dort bewiesen, dass das so ist. Und jetzt müssen natürlich die Hersteller, das ist maßgeblich LG und Samsung Display, die müssen das irgendwie zuerst anschauen, müssen sagen, ja mal, das sieht gut aus, wir wollen das übernehmen, dann müssen sie es testen, dann müssen sie es in die Massenproduktion integrieren. Also das geht sicher noch 2-3 Jahre, hat jetzt mal gesagt, bis es dann kommt. Aber ich finde es gleich recht cool. Also ich so als Monitor-Nerd freue mich da recht drauf, wenn das wird einschlagen. Und ich erinnere da, eine von meinen Predictions fürs 24 war, ich kaufe mir das Jahr einen OLED-Monitor.
Jetzt wartest du 3 Jahre.
Jetzt warte ich 3 Jahre.
Jetzt wartest du 3 Jahre, genau, wie ich sage. Jetzt
habe ich einen Grund, um zu mir warten. Nein, ich bin euch da. Sie sind mittlerweile wirklich sehr, sehr gut geworden. Also die ich jetzt teste, sind wirklich sehr cool. Aber ja, eben, vielleicht wird es noch besser. Ja, das ist so kurz und knapp der wissenschaftliche Durchbruch.
Ja das, ich meine, das wäre cool, cool, ja.
Bin ich gespannt. Ich habe schon gehofft, dass das jetzt eingeführt wird und dass dann die iPads davon profitieren.
Ja, nein, ich glaube,
also, die haben die Probleme einfach nicht. Oder? Also, ich glaube, diese kleinen Displays.
Doch. Es gibt auch iPads, iPhones oder jegliche Smartphones mit OLED-Displays. Mhm. Da gibt es auf Reddit seitenweise Threads, wo irgendwelche Leute, die Burn-In haben.
Aber eben dort muss es, also dort muss es verschwindend gering sein, weil also das, ich habe
das Gefühl, das sind die, die mega viel einfach lesen oder so, habe ich das Gefühl, auf dem Handy, weil dann
ist auch selber geschont. Dann bist du selber geschont. Wenn Bücher und so Sachen liest auf dem Handy oder dem iPad, dann bist du selber geschont. Für das gibt es E-Reader. Das ist wirklich, das ist einfach kacke. Das ist einfach
sowieso unangenehm. Also ich finde sowieso, für das ist ja das Paper Ink ist ja genau das. Entweder ist ein richtiges Buch oder hast halt Paper Ink. Aber wirklich so, keine Ahnung, so eine 300-Seiten-Roman auf dem iPad, selbst mit Blaufilter stelle ich mir das wahnsinnig anstrengend vor.
Ich finde es auch unangenehm. Also ich habe es mal probiert, so ein bisschen, als ich One Piece gelesen habe und gemerkt, dass es so Online-Kataloge gibt, die du halt gratis kannst lesen. Und dann wäre es halt so geil gewesen. Aber,
Sind die schwarz-weiß?
Ja, die sind eben schwarz. Also Mangas sind eben alle schwarz-weiß, darum sind sie recht angenehm. Du brauchst halt keine Farbe, dann könntest du es eben gut auf einem E-Reader lesen.
Dort würde ich ja,
aber da kannst du nicht auf allen E-Reader kannst du eben solche Apps drauf tun.
Das ist so, ja. Ja, gut. Dann mal schauen, ob wir das in 3 Jahren so weit sind. Gut, komm, dann gehen wir eine Kategorie weiter in unseren Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Auf meinem grossen OLED habe ich Poor Things geschaut, ohne Burn-In.
Noch nicht.
Nein, aber der Film, der hat sich bei mir auch eingebrannt. Es ist ein sehr, sehr schräger Film. Ich hatte den auch schon länger auf dem Radar gehabt. Der hat ja dann auch für diverse Oscars nominiert gewesen, hat ja dann 4 gewonnen, unter anderem eben Emma Stone für die beste Schauspielerin. Und das basiert auf einem Buch und die Regie hat Yorgos Lanthimos, ein griechischer Regisseur, geführt. Ich habe den nicht gekannt, aber der hat offenbar Regie bei The Lobster geführt. Das ist auch ein verdammt schräger Film.
Ich sage, das haben wir im Fall auch nicht.
Ey, das ist fast noch schräger. Ich weiß nicht, ob der nur schräger ist, aber er ist auch schräg. Und als ich glaube, das gehört, habe ich gedacht, gut, passt, da muss man nochmal reingüchseln. Der Film spielt so im viktorianischen London mit so Steampunk-Einflüssen. Wird überhaupt nicht kommentiert, aber du siehst immer so ein bisschen, es ist nicht wirklich eine Welt, wo es genau so gegeben hat. Und es folgt am Anfang so einem exzentrischen Arzt, der Godin Baxter. Der sieht ein bisschen aus wie Frankenstein sein Monster. Er selber ist aber doch eher der Dr. Frankenstein, aber er hat auch so ein zusammengesetztes Gesicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Ob ich das verpasst habe. Er wird gespielt von Willem Dafoe.
Oh, sehr schön.
Und er macht, oder hat schon gemacht, eben sozusagen Frankensteins Monster. Und zwar in der Form von der Bella Baxter. Die wird eben gespielt von der Emma Stone. Und sie, also die sieht ganz normal aus, aber sie hat, also er hat sie irgendwie ein Leich, eine, die Selbstmord gemacht hat, hat er irgendwo aus dem Fluss rausgefischt und die ist eben gleichzeitig schwanger gewesen und dann hat er einfach das Hirn vom Baby ihr eingepflanzt. Und darum ist sie ein bisschen noch unterbelichtet am Anfang. und dann ist am Anfang wirklich, dann ist sie so am Essen, halt wie ein Baby auf den Arzt. Sie kann zwar schon reden, aber ist, muss dann halt immer sehr bei der Hand genommen worden, werden. Sie läuft so ein bisschen schusselig und so. Und das ist eigentlich die Geschichte folgt ihr. Und er ist, der Film fängt schon nicht nur schräg inhaltlich an, er ist auch mega komisch gefilmt. Also recht geil. Aber weißt du, so mit zum Teil so komische Fischaugenlinsen und dann haben wir so völlig komische Kontrast, mega farbig und praktisch jedes Bild, jede Szene ist einfach sehr sonderbar. Also einfach visuell.
Ein Kunstwerk für sich.
Wirklich. Also da ist einfach so, hey, mach einfach was du willst. Das ist einfach keine Regeln folgen und so, weißt du, so viele cineastische, gibt es ja zum Teil solche, sagt man, wie solche Regeln, wie das Zeug filmst und so, und der schmeißt alles über den Haufen, macht einfach was er will. Und ich kann nicht immer genau sagen, warum braucht es da so eine komische Perspektive, aber es ist so zumindest jede Szene ist sehenswert und sehr sonderbar. Genau, und der Godwin Baxter, also da, der Arzt, der kommt dann, holt sich so eine Hilfe, wie heisst der? Ich weiß gar nicht, wie der heisst. Der Duncan, ich glaube, der Duncan Wedderburn. Nein, das stimmt nicht. Ist egal, er kommt auch eine Hilfe über, der verliebt sich in die und in die Emma und will sie gerne heiraten, aber sie findet dann, nein, sie will jetzt, glaube doch irgendwie etwas von der Welt sehen und brennt dann durch mit dem Duncan Wedderburn und der wird gespielt von Mark Ruffalo, den die meisten als den Hulk kennen aus den Marvel-Filmen. Mhm. Und dann gehen sie zwei, brennen irgendwie durch, haben die ganze Zeit Sex miteinander, was sehr explizit dargestellt wird. Weil es ist halt eben, sie entdeckt sozusagen die Welt und entdeckt den Sex und findet dann sowieso, hat man nicht die ganze Zeit Sex und ist auch immer komisch.
Ist das nicht ein bisschen pädophil oder so? Wenn sie so
gut, ich meine, sie ist sieht halt aus, ich bin nicht ganz sicher, ob er das eigentlich weiss, er weiss einfach, dass sie komisch ist. Aber
so,
ja, klar.
Ja, die nehmen wir, die ist noch komisch.
Ja, er verliebt sich einfach auch in sie. Ah, und schön. Es ist einfach sehr, sehr lustig, halt ihr zu folgen, weil sie halt einfach einen sehr komischen Charakter hat und dann irgendwie bei dem Essen mit Gästen einfach eine kurze Zündschnur hat und immer gerade sagt, was sie denkt. Und
so gut.
Dann den Duncan auch ein bisschen blöd findet, aber danach gleich wieder so, komm jetzt und jetzt möchte ich da, dass du mich da bedienst und so. Und es ist einfach sehr lustig und wirklich einfach so, so schräg. Sie sind dann auf dem Schiff und so und dann haut sie dann ab von dem Duncan, wenn sie findet, jetzt ist es langweilig und dann landet sie im Puff und dort erlebt sie noch viel schrägere Sachen, aber er ist nicht er bleibt immer, soll man sagen, jugendfrei nicht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie düster und so. Das ist alles doch irgendwie relativ. Wie soll man sagen? Wie ist ein Film, die Samuel, die du immer so viel schaust, wo alle immer gleich aussehen?
Das alles ist symmetrisch. Film oder was?
Ja, genau, Wes Anderson hat es mich ein bisschen erinnert, weil er einfach ohne Symmetrie. Keine symmetrische Shots.
Also mehr aber, absurd, so ein bisschen.
Ja, genau. Er ist, weil, eben, man, dass immer in ein Buff geht und so, könnte schon meinen, das wird irgendwie so zu einem Drama und so. Aber es bleibt gleich immer einigermaßen lustig und also wirklich, ich habe ein sehr sehenswert gefunden. Absolut schräger Film. Sicher einer von den schrägsten Filmen, die ich seit langem gesehen habe. Also absolut witzig. Poor Things ist das. Genau. Und komm, dann gehen wir noch in unsere letzte Kategorie, in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, und ich mache es gleich kurz den Anfang. Ich habe Horizon Forbidden West gespielt. Also ich habe es schon mal gespielt, vor, glaube ich, 2 Jahren oder so, wo es auf der PlayStation rausgekommen ist. Hat es einer von euch auch gespielt?
Nein,
hat es nie geschafft.
Das ist ja die Fortsetzung von Horizon Forbidden. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie es heisst. Wie heißt es
Original? Zero Dawn, nicht?
Horizon Zero Dawn, kann sein. Shit, das ist mir völlig entgangen. Aber genau, der zweite Teil habe ich gespielt und es ist so ein Open-World-Action-Game, wo in der Post-Apokalypse, wie sie es nennen, spielt. Eine Welt, die eigentlich kaputt gegangen ist, aber jetzt schon wieder irgendwie aufgebaut ist. Und dort leben so Roboter, Dinosaurier und die Aloy, die Hauptperson, die spielst du. Die versucht da die Welt zu retten. Und ich habe jetzt hier vor allem den DLC gespielt. Weil jetzt ist es eben erstmals auf dem PC rausgekommen.
Ah, dann wird es auch interessant. Ja, finde ich gut.
Genau, darum habe ich es eben wieder gestartet. Ich habe das letzte eigentlich schon recht gut gefunden. Nicht so super wie der Tommy, der 10 von 10 gibt, weil er einfach keine Ahnung hat und unkritisch ist.
da kann er viel jetzt sagen, wenn er mal nicht da ist.
Und ich weiss, wo ich das gespielt habe auf der PS5, glaube ich, habe ich mich immer genervt, weil du hast immer müssen wählen, willst du 30 Frames pro Sekunde Modus? Dann hat es schöner ausgesehen, aber es hat einfach so ein bisschen gummimässig gewesen. Oder willst du mit 60 Frames spielen? Und dann ist es einfach ein bisschen körnig. Es hat mich so richtig genervt. Das ist einfach so, wieso muss ich mich entscheiden? Ich will beides. Und jetzt auf dem PC, ich spiele es mit 120 Frames, mit 4K und mit allem, Raytracing und allem Shit. Und es sieht im Fall immer noch sensationell aus. Also man, jetzt sieht es natürlich noch besser
aus. Also logisch,
jetzt ist es sensationell so am Räuchen.
Ja. Wirklich, butterweich kannst du es spielen. Und ich wollte den DLC spielen, aber du kannst dann nicht direkt anfangen und ich habe natürlich Safe Game nicht transferieren von der PlayStation. Aber es ist schon 2 Tage gegangen und dann hat es auf Reddit dann die Leute das schon durchgezockt und da bitte, Safe Game, ja. Level 35. Habe ich Safe Game genommen und dann können den DLC Burning Shores heisst der, dort spielen. Und dann hast du eben schon solche Flugsaurier und so gesprochen. Hey, und eben, ich finde es spielerisch immer noch, es ist so actionmäßig, ist einfach geil, weil die Kämpfe gegen die Dinosaurier, die sind einfach mega dynamisch, weil die bewegen sich so unvorhersehbar, du kannst ihre Teile abschiessen, explodiert alles schön. Wirklich tipptopp. Was mich aber wirklich immer noch genauso stört, wie beim, wo ich es damals gespielt habe, das ist so, das Game ist so gamig. Und ich meine, das klingt jetzt irgendwie widersprüchlich, weil ein Game soll doch ein Game sein. Aber es ist einfach so, ich möchte auch in eine Welt hineingezogen werden und eine Illusion von so einer lebendigen Welt. Und ich finde, das ist einfach so, alles wirkt so nach Game. Also weißt du, so...
Also künstlich meinst du?
Ja, weißt du, einfach... Ja, das ist ein Funk-Ding, ja, du musst erstens ständig klettern. Das ist auch so etwas, kann man das mal abstellen, dass man immer überall klettern muss. Und...
Hashtag dann, Uncharted.
Ja, wirklich, du musst immer klettern. Und da ist es wenigstens sehr vertikal, da bist du auch hoch und so. Aber dann bist du mit anderen unterwegs und eben, schau, jetzt müssen wir natürlich wieder dort rauf, finden einen Weg und dann findest du so Katapult und mit diesen Katapult schiessest du dann so, also Ballistas, nicht Katapult, schiessest du dann so Speer in die Wände rein und dann kannst du dort hochklettern. Ja, das ist doch eigentlich lustig, aber du musst es etwa 10 Mal machen. Und das hat immer so Sachen, weißt du, du bist nonstop ein Zeug zusammenlauten, wenn du die komplette Steuerung ist komplett überladen. Mit dem einen Tasten blendest du dein Waffenrad ein. Hey, und du hast irgendwie 30 verschiedene, sozusagen, also du hast etwa 5 verschiedene Waffen dabei, mit je etwa 4 verschiedenen Munitionstypen. Und es ist einfach, also, es ist so überladen, irgendwie, das Game. Und
einfach so Mechaniken um den Mechaniken willen, oder?
Ja.
Wie ist das los mit den Ballistas und so? Es ist so.
Genau, und das ist, finde ich dann wie so, das fängt für mich nicht so. Es ist halt, wie soll man sagen, aber es ist auch ein bisschen ein Checkliste-Game, auch wenn sie sich da schon versuchen, damals mit der Story doch etwas zu erzählen. Hey, aber eben, wenn man es jetzt vor allem noch nie gespielt hat, das ist eben, visuell findest du nicht viel besser. Es ist eine riesige Welt, du kannst erkunden. Eben jetzt auf dem PC, es läuft super gut mit all dem DLSS und ich glaube auch FSR, wenn es mit AMD-Grafikkarte spielen willst. Wirklich immer noch geil. Eben Action, die klopft einfach. Eben, ich habe jetzt das Gameplay sonst einfach so, das Quest-Design sind extrem originell gefunden. Und, aber wie gesagt, ich habe auch den ersten Teil wirklich gut gefunden. Einfach nicht überragend, aber da gehen die Meinungen auseinander. Jedenfalls, wenn ihr es noch nicht gespielt habt. Genau, kann man es jetzt auch am PC spielen. Ist auch gerade die Complete Edition. Also das Add-on ist eh gerade auch dabei.
Ah, okay.
Genau. Und ja, apropos Add-on. Du, Samuel, hast ja Age of Empires 2, ein DLC, der neueste DLC, der ausprobiert.
Genau, also ich habe vorher übrigens noch nie einen DLC gezockt von Age of Empires 2, das ist so die Premiere von mich. Also ja, was geht's? Age of Empires 2 hat einen neuen DLC, das ist ein uraltes Game. DLC heisst Victors and Vanquished und das ist, sind so Singleplayer-Szenarien, kostet 13 Franken auf Steam, also ist relativ günstig. Das ist für die Definitive Edition. Ich hatte da gar nicht mehr den Überblick gehabt, was es jetzt alles gibt. Es hat Age of Empires 2 mal gegeben. Ich weiß nicht mal, wenn es rausgekommen ist. 20 Jahre mehr, viel mehr. Dann hat es irgendwie die HD Edition gegeben, einfach so ein bisschen aufgemöbelte Grafik. Und die Definitive Edition ist, glaube ich, einfach noch mehr überarbeitet. Genau. Und im Prinzip, der DLC Victors and Vanquished fasst mehrere Community-Mods zusammen. Also, es hat immer so ganz viele Leute gegeben, die Szenarien erstellt haben für Age of Empires 2 und der DLC macht eigentlich nichts anderes, als dass die Beste von dem nimmt und dann irgendwie vertont und verbessert. Und vertont, meine ich wirklich so, wer mal Age of Empires 2 gespielt hat, früher noch. Du hast am Anfang immer so die skizzierte Kampagne gehabt, wo jemand erzählt, die Geschichte erzählt hat und so. Das ist, das gibt es jetzt auch wieder. Und es sind 19 historische Szenarien. Es sind aber eben nur, in Anführungszeichen, Szenarien und keine Kampagne. Im Originalspiel hast du ja so die, zum Beispiel Johanna von Orléans ist so eine gewesen, und wo dann aus jeweils 6, wenn es mir recht ist, 6 Maps bestanden hat, die du nacheinander durchgespielt hast. Und Szenarien hingegen, das ist einfach etwas, das ist eine Map, ein Szenario und dann ist wieder fertig. Und das zieht mich so ein bisschen weniger rein, habe ich dann nachher gemerkt. Was es nicht gibt im DLC, es gibt keine neuen Völker, es gibt eh schon mehr als genug, habe ich dann gemerkt, mit den ganzen, keine Ahnung,
DLCs. Es gibt unglaublich viel, also oder?
Ja, voll. Also ich finde auch zu viel, ehrlich gesagt. Vielleicht eben auch, weil ich schon wirklich lange kein Vampires 2 mehr gespielt habe, aber ich jetzt bei dem bin ich irgendwie hyped gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, wegen dieser erzählten Singleplayer-Kampagne, das hat so ein bisschen meine Nostalgie total getriggert. Also, früher noch, als ich Kind war, war Age of Empires schon eines von der grössten Spiele von meiner Kindheit, sage ich jetzt mal. So, LAN-Partys ist immer das, was du dann um Mitternacht rausgenommen hast und bis morgen um 4 Uhr irgendwelche epischen Schlachten gekämpft hast. Und eben auch die Singleplayer-Kampagne, mit dem hat es irgendwie angefangen. Und das ist die aus dem Original, das ist mir so, das hat sich so in mein Hirn eingebrennt. Die sind völlig magisch gewesen, wie die Geschichte erzählt haben. Also für mich ist es besser gewesen als jeder Geschichtsunterricht. Ich habe die heute noch mehr oder weniger auswendig, behaupte ich jetzt mal. Johanna von Orléans und Barbarossa und was es auch immer gegeben hat.
Ich glaube, ich habe die im Fall gar nie gespielt.
Ah, das war
bei diesen Strategie-Games. Aber Command & Conquer doch dort, weil die auch noch ja, die wirklich geile Videosequenzen gehabt. Aber einmal sicher
geil. Nicht.
Ja, ja, das ist für das war echt gut gewesen, mit dem Tim Curry und so.
Unglaublich cringe. Aber es ist ja, ich erinnere mich auch gerne daran.
Die sind lustig gewesen, ja. Aber ich habe dann, genau, bei vielen so diesen Strategie-Games oft einfach die Skirmish, einfach du hast einfach die Maps gespielt, hast irgendwie ausgewählt, wie viele Bots du drauf haben und dann. Ja. Darum bei Mage Vampires habe ich glaube wirklich nie Kampagne gespielt.
Mol, das ist wirklich, also ich weiß, was du meinst. So die Langzeitmotivation ist natürlich dann eher, dass du irgendwie mit anderen Leuten noch kannst gegen die Bots antreten oder gegeneinander. Das ist cool. Aber ich habe jetzt gefunden, dort sind die Kampagnen wirklich, wirklich gut gemacht gewesen. Vor allem für damalige Verhältnisse.
1999.
1999, noch danke. Also das sind ja wirklich, was ist das? 25 Jahre.
Ja, fast, okay. September.
Jetzt beim DLC, ich habe mit 2 angefangen, wo man so ein bisschen etwas gesagt hat, mit 2 historischen Kampagnen, nämlich Otto der Grosse und Karl der Grosse, sind 2 Grosse. Und ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle bekommen, habe ich dann gemerkt. So einerseits, das Spiel hat sich sofort angefühlt, als wäre ich daheim, auch wenn ich das letzte Mal sicher vor 10 Jahren oder mehr gespielt habe. Es ist halt Age of Empires, es ist immer noch die genau gleiche Mechanik und ich finde es nach wie vor einfach eines der besten Echtzeit-Strategie-Games, die sie je gegeben hat. Und ich finde auch das 3 und das 4, die dann mal irgendwie rausgekommen sind, das ist einfach nicht das Gleiche. Die können dem irgendwie nicht das Wasser reichen, dem Original. Und das macht immer noch mega Bock, also halt mit 40 Ritter irgendwie durch das Land ziehen und da irgendwelche Dorfbewohner abschlachten. Es ist einfach lustig. Aber eben, es sind halt Szenarien und es sind nicht Kampagnen und das ist einfach nicht das Gleiche. Also das zieht mich dann so von der Storyline her überhaupt nicht gleich rein. Und ich finde auch die Vertonungen und die Erzählungen, die kommen einfach nicht als Original an. Also es ist viel weniger ausführlich gemacht, sie sind weniger lang, es ist irgendwie weniger liebevoll vertont. Und dann sind auch ein paar Szenarien so ein bisschen RPG-mäßig, weißt du, wo du dann über so eine riesen Map musst mit deinem, keine Ahnung, König und dann kommst du irgendwie mal ein bisschen Einheiten über und musst weiter und so. Das ist irgendwie
das
nicht.
Das habe ich in dem Herr der Ringe Battle for Middle-Earth ich das mega geil gefunden.
Das habe ich auch geil gefunden, das ist auch Herr der Ringe.
Ja, genau, der ist so Helden und so.
Da geht es um nichts anderes nicht.
und da finde ich halt, es hat auch andere Karten. Es hat der Karl der Grosse, das Szenario ist wirklich so eine klassische Map, wo du halt musst aufbauen und dann eine Armee aufbauen und dann andere besiegen. Das ist klassischer, das finde ich auch gut. Aber zwischendurch hast du halt die RPG-Szenarien, die finde ich nicht so cool. Und auch bei den klassischeren Maps habe ich dann gefunden, ja, irgendwie sind sie dann so künstlich schwer gemacht. Also sie sind zum Teil wirklich sauschwer. Ich habe es auch auf der harten Schwierigkeit durchgespielt. Das ist früher eigentlich immer gut gegangen. Und jetzt da ist es dann wirklich zum Teil, also habe ich zum Teil müssen neu starten und
Karten.
Ja, es ist okay. Aber vielleicht habe ich einen anderen Maßstab oder vielleicht bin ich schlechter geworden.
Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so gut wie früher. Ja, aber ich habe das Gefühl, da hat man einfach mega viel Zeit immer damit verbracht und ist voll drin gewesen.
Das kann sein. Es ist jetzt das zweite, das dritte Mal hat es dann geklappt. Aber okay. Karten sind zum Teil gigantisch gross und dann hast du manchmal so Nebenziele, die wirklich künstlich mühsam sind. Also beim Kartengrossen musst du zum Beispiel musst so vier Gelehrte finden und sonst kannst du nicht zum Imperial Age voranschreiten. Und die sind halt irgendwo auf der Map verstanden. Der eine ist wirklich, und dann hast du so die Europakarte und du hast kein Anreiz, um irgendwie ein Schiff zu bauen, eigentlich. Und dann hast du aber einen Gelehrten, der hockt einfach irgendwo in England oben. Und das ist nicht aufgedeckt. Also du musst die ganze Karte musst du erkunden, um den zu finden. Und das ist so Zeug,
ach. Nur zum Playtime irgendwie verlängern.
Ja, hey, wirklich. Und das hat mich recht genervt. Aber eben trotzdem habe ich es dann am Schluss auch gestern wieder bis um 11 Uhr gespielt, weil irgendwie macht es halt einfach süchtig. Die Reviews online sind also durchgezogen aus den gleichen Gründen. Und sie sagen halt auch, ja, eigentlich ist es ein bisschen Geldmacherei mit Content, der schon länger frei verfügbar war. Weil eben das sind Community-Szenarien und das haben sie jetzt einfach ein bisschen verbessert und aufgemöbelt und verkaufen es jetzt halt für 13 Franken. Ist ein bisschen fragwürdig. Und ich finde auch, es ist ein bisschen mehr versprochen, als es nachher hat. Es gibt anscheinend auch irgendwelche Bugs, habe ich jetzt zwar nichts angetroffen. Aber so mein Fazit ist wirklich, hey, man kann sich das geben, wenn man so Lust hat auf einen Nostalgieschub, dann macht es wirklich Bock und zieht dann vielleicht wieder rein. Aber man darf nicht zu viel erwarten. Also es ist nicht wie ein Originalspiel.
Ja. Ja gut, aber ich muss vielleicht auch noch eins spielen. Ich habe zwar das 4 noch easy gefunden, aber ich habe es auch nicht so lange gespielt, wie ich es erhofft habe.
Ich glaube, es kann, muss ich sagen, oder fairerweise, das ist ja wirklich so Kindheitserinnerung und da ist es halt neu und gross gewesen und jetzt hat man wie so das Gefühl im Kopf und ich glaube, das bringst du heute einfach nicht mehr an. Oder wenn eben nur so als Nostalgie-Trigger, aber jetzt ein neues Spiel wie ein 4 zum Beispiel, das wird sich nie mehr gleich anfühlen.
Das ist so. Vielleicht für die es da zum ersten Mal spielen.
Vielleicht.
Who knows?
Genau.
Ja gut, dann wären wir am Ende von unserem Podcast. Gell? Nächste Woche kommt vom Angefressen Podcast auch eine neue Folge. Ist das richtig?
Yes.
Genau.
Ja, sehr gut. Das ist geplant. Am Montag.
Gut. Dann reden wir über Gaming. Gaming auf Mac übrigens. Reden wir.
Falls
euch interessiert.
Ich komme dann auch wieder auf dem Feed, bis wir dann das auch mal weiter aufgesplittet haben, dort sind wir immer noch dran. Und sonst eben, wie gesagt, ihr könnt es auch separat abonnieren, den angefressenen Apple Podcast. Und dann sage ich Samuel Mischer und Flo, danke vielmals fürs Mitmachen, allen anderen
fürs
Zuhören und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Ciao, ciao.
Tschüss.